Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Damals gab es noch keine Smartphones und Fotoapparate. Man konnte kein Bild schießen und es versenden. Es gab das alles nicht damals. Aber wir bemühen einfach mal unsere Fantasie und tun so, als wäre auf unserem Zettel mit dem Predigtext ein Bild. Ja, ihr guckt jetzt einfach drauf und ich lese euch den Text vor und ihr seht das Bild genau vor euch. Es ist ein Bild eurer ich weiß nicht, wie viel Uhr es jetzt noch kommen müssen, Urgroßmutter, Lydia, 2000 Jahre ungefähr her. Und das ist uns hier jetzt gekennzeichnet. Ich lese uns vor aus Apostelgeschichte 16. Wir stehen auf. Am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor die Stadt an das Wasser, wo wir dachten, dass man zu beten pflegt, und setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Dieser tat der Herr das Herz auf, dass sie darauf achtete, was von Paulus geredet war. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr mich achtet, dass ich gläubig bin an den Herrn, so kommt in mein Haus und bleibt allda, und sie nötigte uns. Nun bitte ich dich, Herr, dass du uns dieses schöne Bild von dieser Frau unserer Urahnen im Glauben deutlich machst, damit wir auch davon lernen können. Amen. Wir nehmen Platz. Also Lydia, bekehrt, nicht christianisiert. Das ist ein großer Unterschied. Das werden wir gleich noch im Folgenden alles hören und merken. Bekehrt. Der erste Punkt heißt: Erfolg macht nicht zufrieden. Paulus und Silas sind auf der zweiten Missionsreise. Der Heilige Geist nötigt sie, nicht nach Asien zu gehen. Wenn er nach China gegangen wäre, dann wären wir heute die Heiden und in China, da wären dann die ganzen Christen. Sondern sie sollen nach Europa gehen und so kommen sie nach Philippi, Griechenland. Am Sabbat, dem Samstag, wollen sie in die Synagoge, um dort das Evangelium zu predigen. Aber es gibt in Philippi keine Synagoge. 10 Männer braucht man nach dem jüdischen Gesetz, um einen Synagogengottesdienst abzuhalten. Und die gab es nicht in Philippi. 10 Männer, jedenfalls waren sie nicht da. Ja, wo waren sie denn dann? Auf Schalke. Beim glücklichen Werder sich. In der Kneipe, am Diskutieren. Sie waren irgendwo, wo man so seine Freizeit heute verbringt. Aber sie waren nicht bei den Frauen. Johannes Hansen hat einmal gesagt, wir bräuchten in der Kirche eine Quotenregelung für Männer. Ich habe mich am Anfang mal umgeschaut und so gedacht, sieht aber gar nicht nach Quotenregelung aus. Bei uns ist eine halbe ungefähr, nicht? Vorgestern sagte ein Pastor in irgendeiner Runde, in seiner Gemeinde sitzen eigentlich immer nur Frauen und keine Männer. Ich weiß nicht, ich finde, wir haben hier halbe. Damals war es fast genauso wie heute. Die Männer waren bei sich selbst mit ihren kleinen Gedanken und dachten nicht an das Große. Und heute müssen wir hinzufügen, wo sind denn die Frauen? Früher kamen die Frauen oft alleine in die Kirche. Und heute ist es oft umgekehrt. Heute kommen oft genug die Männer allein zur Kirche. Keine 10 gläubigen Männer in Philippi. Also gingen Paulus und Silas an das Wasser, an die Weser meinetwegen, und dort saßen die Frauen und beteten. Nur ein Frauenkreis in einer patriarchalischen Gesellschaft. Nur. Mit diesem Frauenkreis fing die Geschichte der Kirche in Europa an. Und ohne diesen Frauenkreis würden wir uns vielleicht immer noch fürchten vor Thor und Odin und vor Wotan, vor Angst zittern. Durch diesen Frauenkreis ist das Evangelium nach Europa gekommen. Genauer, durch eine Frau aus diesem Kreis, durch Lydia. Lydia war eine erfolgreiche Boutiquebesitzerin aus Thyatira, Kleinasien. Und die verdiente jetzt in Philippi mit Kosmetikartikeln ein Vermögen. Von wegen, Glauben ist nur etwas für die zu kurz gekommenen. Aber Erfolg macht nicht zufrieden. Sie hat Erfolg, sie hat Geld, sie hat ein eigenes großes Haus, ein gut gehendes Geschäft. Aber dieser Erfolg macht sie nicht glücklich. Sie könnte sich etwas einbilden auf ihre Emanzipation, auf ihre Unabhängigkeit, auf ihre Stellung, die sie hat als Frau. Aber diese Emanzipation und Unabhängigkeit macht sie nicht zufrieden, genauso wenig wie die heutigen Emanzipierten zufrieden sind. Man schaue nur in die Gesichter und die Augen. Wen wundert's? Emanere, Emanzipation, es kommt vom Lateinischen, emanere, sich aus der Hand geben. Ja, und wem gibt man sich denn dann in die Hand? Diese unabhängige Geschäftsfrau, die ihre Unabhängigkeit auf ihren Reichtum gründete, die verkehrte mit der High Society, ging dort aus und ein, beriet alle als Kosmetikfachfrau, machte Typberatung und Modeberatung, aber sie war nicht zufrieden. Und der Erfolg im Geschäft, und viele unter uns wissen das hier, gibt noch keine Zufriedenheit. Reichtum und Luxus, das ist schön und gut. Und ich gönne ihn jedem von uns. Aber wer sich einen Schatz auf Erden verdient, hat noch lange keinen Schatz im Himmel. Und im tiefsten unseres Herzens wissen wir nur zu gut, dass da, wo wir keinen Schatz im Himmel haben, auch niemals Zufriedenheit haben werden. Reichtum, sagt die Bibel, kann gefährlich werden. Und Jesus setzt dem noch einen drauf und sagt, der Betrug des Reichtums. Warum? Weil man dem Geld zu viel zutraut, weil man zu viel den Möglichkeiten des Geldes vertraut und weil man sein Herz zu sehr daran hängt. Weil die Sorge um das Geld einen schnell beschlagnahmt und Reichtum einem gefährlich werden kann. Es muss nicht, überhaupt nicht, das sehen wir jetzt bei Lydia. Sie war noch offen, sie hatte noch Sehnsucht nach mehr, nach den Dingen, die man mit dem Geld nicht kaufen kann. Warum sind in den Kirchen die mittleren Generationen so selten anzutreffen? Das ist hier zum Glück ja anders. Aber sonst in der Kirche? Solange man jung ist und noch nicht unter der Knechtschaft des Geldes und des Geldverdienen-Müssens oder Wollens steht, da hat man noch eine andere Offenheit für Werte, die man mit Geld nicht kaufen kann. Auch eine andere Offenheit für das Evangelium. Aber kaum kommt man auf die Wohlstandsschiene und fängt an, sich zu etablieren, da tritt auch schon das Reich Gottes zurück. Und da herrschen dann die großen O. Auto, Stereo, Video, Porno. Das ist dann wichtiger. Und das ist dann noch wichtiger, dass man 2-3 Mal im Jahr in Urlaub fährt und mit Leuten Skilaufen geht, als die Gemeinschaft der Kinder Gottes zu suchen. Für viele, für ganz viele, oft für Jahrzehnte, ist jede Möglichkeit, mit diesen Generationen ins Gespräch zu kommen über ernsthafte Dinge des Lebens, nicht möglich. Geblendet und verblendet durch Wohlstand und sich etablieren, haben sie gleichzeitig die Herzen verschlossen. Oft ist es erst eine Krise, die den Blick und das Herz offen macht. Manchmal muss Gott mit der Brechstange rangehen und solche Krisen bescheren. Und das sind dann nicht nur die Krisen, wo man dann merkt, das Leben ist gelaufen, die Kinder sind aus dem Haus, die Gesundheit nimmt ab. Was kommt noch auf mich zu? Sondern es sind dann die Krisen mitten im Leben und in der Blüte seines Lebens. Oft genug ist es eine Scheidung oder ein tragisches Leid, der Tod eines geliebten Menschen in der unmittelbaren Nähe, der einen herausreißt aus dem Trott, in dem man selbst drinsteckt. Und nicht ohne Grund sind viele in der mittleren Generation erst durch solche Krisen wach geworden und zum Glauben gekommen. Denn jede Krise hat auch ihre Chance. Jede Krise kann positiv ausgehen. Reichtum schließt nicht vom Reich Gottes aus. Aber wie man damit umgeht, das ist das Entscheidende. Das gilt aber auch, wenn du wenig hast, aber an diesem Wenigen dein Herz hängt. Lydia war eine fromme Frau, voller Sehnsucht nach wirklichem Leben. Und deshalb hat sie sich aus Griechenland kommend, aus Kleinasien kommt, in Griechenland zur jüdischen Gemeinde gehalten. Der Erfolg machte sie nicht zufrieden, das Entscheidende fehlte ihr. Ich war vor kurzem beim Arzt und kam dann während seiner Sprechstunde mit ihm ins Gespräch über die Krankheit der Menschen, Nicht über irgendwelche Zipperlein und Wehwehchen, auch nicht über irgendwelche Krankheiten, die durch die Sünde des Menschen psychosomatisch verursacht werden, sondern über die Krankheit des Menschen, auch des Arztes, dass er von Religion nichts mehr weiß. Wohlgemerkt, ich rede doch gar nicht vom Christentum, sondern davon, dass er nichts mehr weiß von Religion. Lydia hatte Sehnsucht nach dem Wahren, nach Gott. Sie hatte eine religiöse Ahnung und wohl den Menschen, die noch religiöse Empfindungen haben. In der dritten und der vierten Welt, wenn meine Freunde aus der Mission zurückkommen und erzählen, wie es dort ist, sagen sie, die Luft ist voll von Religionen. Und dann gaben sie mir mal einen Tipp und sagten, wenn du mal in die dritte Welt kommst, dann nimm mal zwei Predigten, die du hier gehalten hast, und halte sie dort nochmal. Das habe ich dann getan. Ich hatte eine dreiwöchige Evangelisation in Kolumbien. Das war schön. Und die Leute kamen und kamen zum Glauben. Viele. Und dann habe ich die beiden Predigten nochmal gehalten. Wortwörtlich. Ich hatte sie ausgeschrieben. Das wollte ich doch sehen, was mir meine Freunde da empfohlen haben. Und es stimmte, sie hatten recht. Da kamen bei denselben Predigten eine Menge Leute zum Glauben und zur Beichte. Und beichteten Sachen, da trennten dir die Augen. Hier in Bremen passierte nichts. Nichts, was ich feststellen konnte. Was der Herr daraus gemacht hat, das ist seine Sache. Aber ich habe es nicht feststellen können. Die Luft ist voll von Religion. Das würde ich mir auch für Bremen wünschen. Und darum bete ich auch, um die Erweckung, die er nur schenken kann, dass das Jenseits auf uns zukommt, dass unsere Herzen offen sind. Offen. Jeder Mensch hat eine religiöse Ader. Nicht nur einige wenige, besonders Begabte, sondern jeder Mensch hat eine religiöse Ader. Unser Problem ist nur, diese Ader ist verstopft. Sie ist überlagert durch tausend andere Dinge, mit denen wir uns so vollstopfen. Unsere fünf Sinne sollen wir ja alle beieinander haben. Sie sind wie fünf Kanäle, durch die wir das aufnehmen, was an Wahrnehmungen und Sinneswahrnehmung in uns hineinströmt, damit wir entsprechend reagieren können. Aber unser sechster Sinn, den haben wir auch, der ist verstopft. Der Kanal zur Ewigkeit, der ist verstopft. Und den haben wir selbst verstopft mit Materialismus, mit Tausenden von Reizen. Der Kanal ist dicht. Und weil dieser Kanal verstopft ist, werden wir krank an unserer Seele. Der Mensch braucht Religion. Nochmal, wir sind krank, weil der Kanal zur Ewigkeit verstopft ist. Ich rede immer noch nicht vom Christentum. Das muss jetzt kommen. Wenn wir den Kanal voll haben, dann muss der wieder aufgemacht werden. Und da muss dann nicht irgendwelche Religionen hineinfließen, sondern da muss die Verbindung zu Christus kommen. Das ist das, was Lydia gesucht hat. Sie war offen für Gott, aber hatte ihn noch nicht gefunden. Doch nun hört sie die Zeugen Gottes und das Evangelium von Jesus Christus. Und damit kommt Lydia und kommen wir zum Zweiten. Das Zweite heißt das Geschäft des Lebens. Lydia macht das Geschäft des Lebens. Sie ist ja eine Geschäftsfrau. Sie hörte und sie kam zum Glauben. Sie hörte richtig. Sie fragte, was sagt mir das? Und wir haben uns so viele Techniken angewöhnt, wie wir überhören können, auch heute Morgen. Irgendwann kam nach dem Gottesdienst eine Frau auf mich zu, drückte mir die Hand, lächelte und sagte, ach, herzlichen Dank, Herr Pastor, Sie haben so schön gepredigt. Und alles, was Sie gesagt haben, trifft auf meinen Mann zu. Ja, wir können so locker überhören, wir können so locker die Ohren zumachen und das Herz damit auch zumachen. Aber Lydia hat ein offenes Herz, das steht hier, das hat ihr Gott geschenkt. Das können wir uns nicht machen, sondern das hat Gott geschenkt. Und wenn du spürst, dass der Herr dich anrührt, dann darfst du wissen, dass der Herr jetzt an dir arbeitet. Und da zögere nicht. Sag ja und lass den Herrn ein in dein Herz. Bei Lydia war nun das Suchen zu Ende. In ihrem Leben wurde alles anders. Der Herr hat sie gefunden. Und der Erfolg, den sie hatte, der muss jetzt nicht vorbei sein, aber er bekommt eine andere Basis. Und es steht nicht in der Bibel geschrieben, dass sie anschließend ihre Boutique verkauft hat und einen Second-Hand-Shop aufgemacht hat. Sondern es geht ganz anders. Siegfried Fietz, der Liedertexter, hat im Paulus-Oratorium ein Lied getextet, da heißt es: Ich habe den Duft der Rosen geliebt, ich liebte das rauschende Meer. Ich habe mehr als alle gewollt, verkaufte Purpur für blankes Gold, mein Terminplan war niemals leer. Ich habe gesucht, du hast mich gefunden und hast mir mein Herz aufgetan. Ich habe erkannt, dass mein Leben ein Trug war, ein leerer, flüchtiger Wahn. Ja, ich danke dir, Jesus, denn durch deine Liebe fing mein Leben erst wirklich an. Ein schönes Lied, ein schönes Oratorium, das Paulus-Oratorium. Und was Lydia hier singt und Siegfried Fietz sie singen lässt, ja, das ist, sie fängt jetzt nicht an, Kirchensteuer zu bezahlen oder übernimmt ein paar christliche Vorstellungen von Ethik und Moral. Du sollst nicht. Sie singt davon, dass ihr Leben einen Sinn bekommen hat, weil sie durch Jesus wieder mit Gott zusammen ist. Sie singt von der Freude, die einer hat, wenn er gerettet wird durch Jesus Christus und weiß, er geht nicht mehr verloren. Sie hat sich bekehrt. Ihr Leben umgekehrt. Auf Christus hin ausgerichtet. Christianisiert zu sein, ist überhaupt kein Kunststück. Das haben unsere Vorfahren vor vielen Jahrhunderten schon mit dem Schwert fertiggebracht und ganze Stämme christianisiert. Unter der Hand ist viel Heidentum mit eingeflossen. Aber bekehrt zu sein, das heißt, das eigene Herz umzukehren. Zu Jesus Christus hin. Aber ich möchte auch der Christianisierung gerecht werden. Ich bin verschiedentlich in Indien gewesen, auch in Goa. Goa war ja bis in die 50er Jahre eine portugiesische Provinz. Und da zeigt sich, was es ausmacht, wenn das Christentum regiert. Also in Goa sind 10% reich, 10% arm und 80% ist Mittelstand. Der ganze Rest in Indien, da sind nicht 10% reich, da sind 5% sehr, sehr, sehr reich. Den Mittelstand gibt es gar nicht. Und 95% sind sehr, sehr arm. Tja, kleiner Unterschied. Schon im Erscheinungsbild des Volkes. Das ist Christianisierung. Christianisierung ist gut. Bekehrung ist besser. Und wenn wir in unseren Breitengraden herumgehen und wenn ich irgendjemandem sage, dass er dringend Jesus braucht, zum Leben und zum Sterben, um gerettet zu werden, dann guckt der mich an, als wollte ich einem Sterbenden auf dem Sterbebett einen Staubsauger verkaufen und sagt, was soll ich denn damit? Tja, so ist das in Deutschland, in Europa, muss ich sagen. Es ist ja nicht nur Deutschland, in Europa. Wir brauchen wieder offene Augen für das, was die Bibel wirklich sagt. Wir brauchen keine christliche Tünche. Wir brauchen ein Herz, das von Christus beschlagnahmt ist, in dem er die Nummer eins ist. Und unser Problem in Europa ist doch, dass hier früher überwiegend christianisiert wurde. Da hat man ein christliches Gewand über ein heidnisches Herz gehängt und es blieb dann bei der Selbsterlösung des Menschen, der sich aus eigener Kraft erlösen wollte. Und heute nach der Kultur- und Moralrevolution der letzten Jahrzehnte, da wird dieses Gewand beiseite gezogen. Und nackt und bloß steht das christliche Abendland da und zeigt nichts als ein heidnisches Herz. Da stehen dann in den Gärten keine Gartenzwerge mehr, sondern Buddha-Statuen. Und das Ganze können wir ablesen, richtig an Zahlen. Da braucht kein Pastor irgendwelche Wertungen abzugeben, sondern das können wir in Zahlen ablesen. Die Stadt Berlin, Hamburg, Bremen, München, Nürnberg und so weiter und so fort, die haben allesamt unter 50% Christen. Ich bezeichne jetzt mal alle, die in der Kirche sind, als Christen. Es ist nacktes Heidentum in Deutschland. Lydia, die Geschäftsfrau, hat verstanden, das ist jetzt das Geschäft ihres Lebens, dass sie den ganzen alten Gammel abgeben kann und ein völlig neues Leben bekommt. Unverdient, aus Gnade geschenkt. Jesus Christus hält Einzug und alles wird neu. Sie war die Fachfrau für Kosmetik und verstand etwas von Verschönerungen und Verzierungen, von der Kriegsbemalung der Frauen. Aber jetzt bleibt sie nicht bei dem Äußeren stehen. Jetzt geht's ans Herz. Bekehrt, nicht christianisiert. Mit dem Herzen dabei, nicht äußerlich angefrömmelt. Christsein Das, was die Lydia getan hat, das war, das Herz weit aufzumachen für diesen Herrn Jesus Christus, der uns so unglaublich lieb hat. Der die Hände sich hat durchbohren lassen am Kreuz auf Golgatha. Der das Steuer unseres Lebens jetzt übernehmen will. Und dass wir auf dem Beifahrersitz sitzen und nicht um ins Lenkrad greifen und die Richtung selbst bestimmen wollen. Nein, so nicht. Lydia lässt sich taufen. Es gibt ja keinen heimlichen Glauben, auch wenn es manche Leute manchmal so meinen. Der heimliche Glaube, der wäre unheimlich, sondern es gibt nur ein offenes Bekenntnis zu Jesus Christus. Bereitschaft und Gnade Gottes führen zwangsläufig zum Glauben. Aber die Konsequenz daraus ist ein offenes Bekenntnis zu unserem Herrn Jesus Christus. Keine Halbheiten. Sie lässt sich mit ihrem ganzen Haus taufen. Und sie hat Verantwortung für andere. Und die zieht sie mit hinein ins Christentum zu Christus. Da bleibt die Frage, für wen bist du denn verantwortlich? Wen sollen wir denn zu Christus ziehen? Und ich weiß, das ist schwer. Missionsarbeit ist unter Verwandten die schwerste Arbeit überhaupt. Da hilft nur beten. Dann bete für deine Verwandten oder die, die dir anvertraut sind. Nun kommt das Letzte. Bei Gott gibt es nichts Kleingedrucktes. Für Lydia bedeutete zum Glauben zu kommen nicht ein Aussteigen, nicht eine Weltflucht. Das ist für Lydia alles ganz praktisch, was jetzt passiert. Sie wird nicht Nonne, sie wird nicht berufsmäßige Missionarin. Das sind wichtige Berufe, aber sie hat den Auftrag von Gott, in ihrem Geschäft zu bleiben. Der Bekehrung folgt jetzt die Bewährung. Bei Gott gibt es nichts Kleingedrucktes nach dem Motto, der Pferdefuß kommt noch. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, wenn ihr das jetzt nicht richtig gelesen habt. Irgendein Haken hat die Sache doch. Nein, die Gnade gibt's umsonst. Aber dann, es liegt alles offen auf dem Tisch. Und es ist ganz klar, dass sich niemand zu Christus bekennen wird, ohne dass er nicht auch in die Bewährung gestellt wird. Auf jede Bekehrung folgt die Bewährung. Es gibt kein Christsein ohne Kampf. Es gibt kein Christsein ohne Erprobung. Das ist doch völlig klar. Der Teufel jault auf, der Hölle passt das nicht. Den Menschen passt es ebenfalls nicht, wenn andere sich eindeutig zu Christus bekennen. Natürlich wird es der Anfechtung geben und Erprobung. Und auch, dass man manchmal diesen Kampf in seinem eigenen Herzen ausfechten muss, das ist oft schwerer als die Gefechte, die man nach außen mit anderen hat. Und die Bewährung für Lydia sah so aus, die Probe ging gleich los. Langeweile hat sie im christlichen Glauben nicht bekommen. Und wer wirklich mit Christus lebt, der hat nie Langeweile. Paulus und Silas werden zu Unrecht ins Gefängnis geworfen, werden ausgepeitscht. Und auspeitschen, da ist der ganze Rücken blutig, durch und durch. Dann werden sie nachher wieder entlassen, eine ganz andere Geschichte mit dem Kerkermeister zu Philippi, und kommen aus dem Gefängnis und gehen dann wieder zu Lydia. Und Lydia, frisch bekehrt und getauft, bekennt sich mit ihrem Haus zu diesen beiden. Die beiden sind wieder bei Lydia und da heißt es hier, trösten die Gemeinde. Also ich hätte ja gedacht, umgekehrt wäre das. Also die, die da geblieben sind, die trösten jetzt die beiden, die aus dem Gefängnis kommen, die ausgepeitscht wurden. Die werden getröstet. Nein, die beiden trösten die Gemeinde. Und die versammelt waren bei Lydia, die zeigen jetzt Dauer und Beständigkeit im Glauben. Beständigkeit im Glauben. Dauer und Beständigkeit. Bei Lydia ging das gleich los. Und das wird auch so weitergehen. Auch heute noch genauso, nach 2000 Jahren. Es gibt keinen Christen, den Gott nicht auch erprobt. Wenn er ihn standfest und handfest machen will, um die Schlachten zu schlagen, die auf dieser Erde zu schlagen sind, für das Reich Gottes, damit viele Menschen selig werden können. Um diese Menschen zu haben und zu formen, lässt Gott es nicht zu, dass wir nur religiöse Ahnungen haben, nur ein paar religiöse Erlebnisse. Nein, mit diesem Herrn Jesus Christus, dem Herrn dieser Erde und unseres Lebens, sollen wir lebendig verbunden sein, um uns zu bewähren. Das Bild unserer Ahnen im Glauben ist ein altes Bild. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem erkannt. Und vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen ja wiedergefunden und weißt, das ist die Glaubenslinie, die klare Glaubenslinie. Das fing damals in Europa mit Lydia an und geht jetzt heute bis nach Martigny an diesem Februartag. Lydia bekehrt, nicht christianisiert. Erfolg macht nicht zufrieden, das war das Erste. Das Geschäft des Lebens, das war das Zweite. Und das Dritte ist, bei Gott gibt es nichts Kleingedrucktes. Amen.